Es kommt keiner mehr. In der Pandemie haben Ärztinnen und Ärzte virtuelle Interviews schätzen gelernt. Sie vermissen dabei auch selten etwas. Aber wir vermissen den persönlichen Austausch und ich heute meine Stimme.
Petra, was können oder müssen wir also tun, um diese für uns so wichtige persönliche Befragung von Angesicht zu Angesicht wieder attraktiv zu machen?
Dazu möchten wir uns heute live mit unserem heutigen Lieblingsmenschen Stefan Schmid unterhalten, der im Gegensatz zu manchen Befragten heute gerne zu uns ins Studio gekommen ist.
MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Unsere aktuelle Zahl.
Ist heute die 3, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir sind ja heute schließlich zu dritt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Petra Kemmerzell. Ich bin qualitative Marktforscherin aus Leidenschaft bei MR&S. Und neben mir stehen meine liebe Kollegin Antje Schaffranitz und Stefan Schmid. Stefan Schmid ist Mitglied der Geschäftsführung beim Teststudio Quotapoint. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist und unserer Einladung ins Studio gefolgt bist.
Ja, hallo liebe Petra, hallo liebe Antje. Mich freut sehr, dass ich heute euer Lieblingsmensch hier sein darf.
Schön, legen wir los. Denn auch von meiner Seite ein großes Hallo in die Runde und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zwischen den Lauschmuscheln der Kopfhörer oder an den Lautsprechern. Stellen wir unseren heutigen Gast, Stefan, mal kurz vor. Herr Schmid, oder Stefan haben wir ja gesagt, wir kennen uns ja eigentlich, haben wir gerade schon festgestellt, schon lange, über 20 Jahre seit Ihrer Zeit bei der Schmiedl-Marktforschung, ne, wo Sie ja in München seit 2002 dann auch in der Geschäftsführung waren und die Forschung vor und hinter den Kulissen dort dann maßgeblich auch als Felddienstleister betreut haben. Ne. Und Schmiedl wurde 2012 dann von dem amerikanischen Marktforschungsunternehmen Schlesinger dann übernommen und firmiert heute weltweit ja unter Sago.
Ja, und über Schöttmer Research ging es für dich dann 2022, war es glaube ich, persönlich zum ersten Mal in den hohen Norden. Ne? Da hat es den Bayern nach Hamburg verschlagen, bevor du dann eben seit Januar 2024 bei Quotapoint dann als Direktor zusammen mit Stefanie Abele unter anderem eben die Geschicke der Teststudios an allen drei Standorten, also Frankfurt, Köln und Berlin, managen darfst. Was mich aber ehrlich gesagt besonders beeindruckt hat, Stefan, du bist seit über 36 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Was gibt's denn für Gemeinsamkeiten beider Berufungen? Also welche Feuer musst du denn im Teststudio sinnbildlich löschen? Und gibt's da auch sowas wie Notfälle?
Ja, das ist irgendwie lustig, dass dir das aufgefallen ist. In der Tat lässt mich das Ehrenamt seit 36 Jahren nicht los.
Wow.
Und da fasziniert mich so ein bisschen die Mischung aus der Technik, aus Menschen zu helfen und aus der Kameradschaft. Und gibt es tatsächlich Parallelen. Das Ad-Hoc-Geschäft ist ja auch sehr, sehr kurzfristig. Wir wissen heute oft nicht, welches Projekt morgen startet. Ähnlich ist es beim Feuerwehreinsatz. Da geht der Funkmeldeempfänger und dann ist der Einsatz. Mhm. Und dann laufen die Einsätze schon nach bestimmten Leitlinien ab, die eingeübt sind. Ähnlich wie beim Projekten. Einheitliche Prozesse und Strukturen haben, aber doch jeder Einsatz ist wie jedes Projekt immer individuell, wo man sich darauf anpassen muss. Genauso wie im Einsatz auch nochmal Neues passieren kann, ähnlich wie in Projekten, auf das man flexibel reagieren muss und sich anpassen muss. Also da gibt es tatsächlich, glaube ich, ein paar Parallelen.
Spannend, ja, absolut. Ich meine, ob wir beim heutigen Thema schon von einem Notfall sprechen sollten, weiß ich nicht genau, aber die Situation ist schon letzten Endes brenzlig für uns, ne? Denn wir möchten wirklich sehr gerne wieder öfter Studien mit Ärzten ja im Teststudio durchführen.
Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
Also heute sind wir nicht so streng, ne? Denn wir wollen uns locker austauschen. Insgesamt gibt's daher eher so fünf Themenfelder, genau, ne, über die wir sprechen wollen. Mhm. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an, dem Problem. Wir sind ja schließlich in Deutschland, ne? Da geht alles mit einem Problem los. Stefan, was sind denn heute aus deiner Erfahrung heraus die größten Hürden für Ärztinnen und Ärzte, zu einem Interview ins Studio zu kommen?
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Änderung der Gewohnheiten und auch Bequemlichkeit, die entstanden ist. Seit der Corona-Pandemie sind es die Ärzte gewohnt, Interviews online zu führen. Und das ist für den Arzt weit weniger zeitaufwendig, viel bequemer und viel leichter in den Alltag zu integrieren. Der Besuch im Teststudio für ein einstündiges Interview bedeutet für den Arzt 2-3 Stunden Zeitaufwand mit Anfahrt und Abfahrt und Parkplatzsuche und Wartezeiten. Und ich glaube, das ist so aus dieser Gewohnheit durch Corona entstanden, dass Ärzte dann nicht mehr so die Bereitschaft haben, ins Studio zu kommen.
Das stimmt. Und im Gespräch mit den Rekrutierern ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, dass für die Ärztinnen und Ärzte da draußen in den Praxen die Probleme auch rund um die Organisation größer geworden sind. Die leiden genauso unter einem gestiegenen Arbeitsvolumen. Der Verwaltungsaufwand ist gestiegen. Sie haben nicht genug Personalunterstützung. Ihre MFAs laufen weg. Pflegekräfte sind am Rande des Burnouts. Und viele Ärzte und Ärztinnen, früher war das nie ein Problem, abends Interviews zu führen. Auch das wird langsam ein Problem, weil die Ärztinnen und Ärzte sagen, hey, ich habe auch noch Familie. Ich will mich um meine Familie kümmern. Das kommt dann eben auch noch dazu.
Den Zeitaufwand hast du ja schon angesprochen, Stefan. Dieses Thema Aufwandsentschädigung, ne? Haben wir auch so das Gefühl oder kriegen wir immer mal das Feedback von den Ärzten, dass das dann auch in keinem Verhältnis mehr steht? Genau, man wird für eine Stunde incentiviert, 3 Stunden kostet es, dann brauche ich vielleicht noch einen Babysitter oder jemanden, der sich um die Kinder in der Zeit kümmert. Was habt ihr da für Gedanken oder Lösungsvorschläge? Wie geht ihr damit um?
Ja, wir haben, glaube ich, zum Beginn der Corona-Pandemie vielleicht auch den Fehler gemacht, dass das Incentive, das wir früher für Studiointerviews gezahlt haben, adäquat sozusagen in online umgesetzt wurde. Und entsprechend erwarten Ärzte natürlich für den höheren Zeitaufwand jetzt auch eine höhere Kompensation. Ich denke, man muss die Logistik im Teststudio vereinfachen, für den Arzt einfacher machen, überhaupt ins Teststudio zu kommen, die Anreise und den Weg dahin einfacher gestalten. Zum Beispiel durch Bereitstellung von Parkplätzen oder einen Hol- und Bring-Service, um einfach sozusagen den Aufwand insgesamt für den Arzt geringer zu machen, es für ihn einfacher zu machen, ins Studio zu kommen. Das ist vielleicht nicht immer nur das Geld, sondern es ist die Logistik insgesamt.
Und dazu kommt dann auch noch, was wir auch festgestellt haben, wir haben so viele Onkologiestudien jetzt gemacht in den letzten Monaten. Die Onkologen, die bekommen über die verschiedensten Panels von den verschiedensten Rekrutierern 6 bis 7 Einladungen, ja, und das wirklich pro Tag. Also das ist nicht mal so, dass das in mehreren Wochen oder Monaten ist, ne? Also die können sich auch wirklich aussuchen, welche Studien sie dann mitmachen müssen, ne? Und das sind natürlich dann auch verschiedene Kriterien, die dann für sie in Frage kommen und suchen sich dann eben das Beste und das Bequemste aus. Und methodisch sind die meisten Studien im Pharmabereich, ja, muss man ja auch zugeben, problemlos einfach durch ein Interview am Bildschirm über eine dieser Plattformen, Befragungsplattformen, die wir nutzen, auch wirklich durchführbar. Ist ja wirklich so, ne?
Das stimmt. Und wenn wir, Stefan, du hast es schon angesprochen, du jetzt nochmal rein von der logistischen Seite her kommen, ne? Parkplätze anbieten, Hol- und Bringe-Service, ja, dass man einfach versucht, für die Ärzte und Ärztinnen den Stress rauszunehmen. Ich habe aber auch gemerkt, dass es teilweise auch so ein bisschen die kleineren, die feineren Nuancen sind. Ja, ich habe wieder mal mehr darauf geachtet bei der letzten Studie im Teststudio, dass ich den Ärztinnen und Ärzten auch ein adäquates, sehr ansprechendes, sehr schmackhaftes Catering angeboten habe. Ja, das heißt nicht, dass morgens um 5 lieblos geschmierte Brötchen, ne, das dann abends um 7 immer noch da steht, sondern wirklich ein gutes, vollständiges Essen.
Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für den Arzt, das irgendwie angenehm zu halten. Dann kann es eben auch mal sein, ein Interview vielleicht in der Pause zu machen oder vielleicht an dem frühen Feierabend zu machen, wo man dann vielleicht das Essen mit dem Interview verbindet und kommt dann nach Hause und hat dann schon wieder Zeit für Familie. Was ich so als erstes gelernt habe, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, und den Satz erinnere ich immer noch, ist, man muss die Interviews oder die Studien dann durchführen, wenn die Befragten Zeit haben. Und das ist, glaube ich, auch bei den Ärzten irgendwie wichtig, dass man versucht, sich auf den Zeitablauf, auf den oder Zeiträume anzubieten, die dann auch in den Tagesablauf der Ärzte passen. Da habe ich so manchmal das Gefühl, das betrifft nicht nur die Pharmamarktforschung, sondern allgemein, dass so Zeitpläne immer stärker natürlich an der Logistik der Kunden, der Endkunden orientiert sind, was natürlich auch wichtig ist, aber dass die Befragten und die Verfügbarkeit der Befragten ja dann irgendwie außer Acht gelassen wird. Und das ist vielleicht bei vielen Zielgruppen unerheblich, weil es genügend Potenzial gibt, auf die man schürfen kann. Aber ich glaube, gerade bei Ärzten, bei Facharztgruppen, die man da ins Studio bekommen will, ist es umso wichtiger, dass man auf die Bedürfnisse, die zeitlichen Bedürfnisse der Ärzte auch eingeht.
Und da kann ich dir nur voll zustimmen. Wir haben genau das gemacht, ja, in der letzten Woche. Da hatte ich auch ein internationales Forschungsteam, die sehr viel Aufwand betrieben haben, um nach Deutschland zu kommen, um hier die Interviews zu machen. Aber wir haben sie tatsächlich genötigt, einem sehr, sehr offenen Zeitplan zuzustimmen. Das heißt, wir haben das Studio von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr offen gehabt. Die Ärzte konnten sich den für sie bequemsten, einfachsten Termin aussuchen. Und alle waren diszipliniert, tatsächlich morgens um 8 im Studio. Der Arzt hat sein Frühstück bekommen, die Kunden haben gemeinsam frühstücken können. Und wir Moderatorinnen haben natürlich dann die Pausen, ne, die an so einem langen Tag dann notgedrungenermaßen entstehen, mit Sightseeing gefüllt, mit Betreuung, mit Gesprächen, sodass wirklich rund um der Tag gefüllt war. Und es hat funktioniert. Es funktioniert nicht für alle, aber es ist eine der kleinen Stellschrauben.
Und da kann vielleicht auch noch ein angenehmer Nebeneffekt entstehen, jetzt außerhalb der Forschung. Ich denke schon, dass der Beziehungsaufbau zwischen Forscher und Endkunde, zwischen Institut und Endkunde an so einem Studiotag wesentlich intensiver ist als in einem Online-Interview, weil man eben den ganzen Tag zusammen verbringt, vielleicht sogar extrem lange Tage von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Aber ich glaube, wenn man nach so einem Tag aus dem Studio geht, wo man gemeinsam gearbeitet hat, wo man vielleicht Zeit für Sightseeing hatte, wo man Gespräche mal außerhalb des Projekts geführt hat, das bringt noch eine ganz andere Qualität zur Kundenbeziehung, als ja, wenn man in Pausen zwischen Teams-Interviews einfach auf Verlassen klickt und sich dann in einer Stunde später wieder trifft.
Absolut. Ja, genau. Beim nächsten Thema müssen wir Institute uns an die eigene Nase fassen, denn was können wir denn als Institute inhaltlich tun? Na, jetzt haben wir schon viel über Logistik und so gesprochen, aber was können wir denn inhaltlich tun, um die Motivation für persönliche Interviews zu steigern? Hast du dir da auch Gedanken darüber gemacht in der Vergangenheit bei aktuellen Projekten, Stefan?
Ja, es ist schon so, wie du vorhin gesagt hast, dass natürlich Studien im Pharmabereich oftmals problemlos auch online methodisch durchgeführt werden können. Ich denke aber schon, dass die Gesprächssituation zwischen Arzt und Moderator im Studio auch nochmal anders ist und vielleicht auch nochmal praxisnah ist. Wenn ein Außendienstmitarbeiter zum Beispiel ins Studio kommt und in die Arztpraxis kommt und den Folder vorstellt, ist es auch in der persönlichen Situation. Man könnte vielleicht den Folder auch gedruckt vorzeigen, auch wenn wahrscheinlich der Außendienstmitarbeiter das überwiegend über Tablets oder elektronische Medien macht, aber ich glaube, die Situation ist irgendwie authentischer und wird nochmal, ja, ist nochmal näher an der Realität. Und das Studio bietet ja auch vielleicht für die Ärzte ja Zeit zum Netzwerken. Ich erlebe es, wenn ich in unseren Studios bin, immer wieder, dass Ärzte, die warten und Ärzte, die das Interview vorherige Interview gerade verlassen, dass die in Kontakt kommen, dass die sich auch austauschen. Das ist, glaube ich, noch ein Punkt, den wir für Ärzte auch nochmal stärker rausstellen müssen, dass es auch die Möglichkeit gibt, irgendwie auch Kollegen zu treffen und sich auszutauschen. Und dann sehe ich schon mal Visitenkarten hin und her gehen aus einem kurzen Smalltalk, wo dann einfach neue Kontakte unter der Zielgruppe entstehen.
Ja, super. Und da bist du direkt schon bei der Durchführung. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, Petra und ich, weil wir aus der Not gedrungen eigentlich auch heraus. Ja, ich meine, das eine Thema Screener, ich glaube, das haben wir ja auch schon in 1, 2 oder 3 Podcast-Folgen immer wieder erwähnt, weil das wirklich so ein Thema ist, was uns immer wieder beschäftigt, dass die einfach viel zu lang sind, dass es einfach auch viele Ausschlusskriterien gibt, ja, also da muss man auch einfach sich immer selbst an die Nase fassen und sagen, kurze Screener, prägnante Screener, wirklich nur die Fragen hier mit reinnehmen, die wirklich wichtig sind, die Quoten, die wirklich relevant sind, ne, die, um die Ärzte einzuladen. Und dann, was Petra jetzt letztens gemacht hat, das war wirklich notwendig und hatte aber auch dann Erfolg, denn wir haben die Leute fürs Teststudio nicht bekommen. Da haben wir überlegt, was machen wir denn? Dann hat Petra eine Art Motivationsschreiben geschrieben, hat sich ein Foto von sich reingenommen, hat sich nochmal vorgestellt, hat gesagt, warum wir unbedingt mit dieser Studie ins Teststudio wollen, weil wir eben auch haptisch arbeiten wollen, ja, Dinge anfassen wollen. Und hat es begründet. Kurzes Schreiben, knappe Seite war das, glaube ich. Und hat auch natürlich, hast auch erwähnt, dass sie auch versorgt werden, ein Catering angeboten wird, ja. Also nochmal Punkte reingenommen, die wir gerade schon besprochen haben, um die Ärzte zu motivieren.
Genau, stärker eine Einladung formuliert und es hat tatsächlich auch funktioniert.
Ja,
ich
genau.
habe Rückmeldung dafür bekommen. 2 sind wegen diesem Schreiben und, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil sie mich mal wieder live sehen wollten, ins Studio gekommen. Das waren 2 von 12, die wir damit gekriegt haben. Also eine weitere Stellschraube.
Nee, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil in der Tat ist ja der Einladungsprozess oft beginnt ja mit einer E-Mail. Weil die Ärzte telefonisch vielleicht schwer erreichbar sind, erhalten sie von uns eine Einladung, eine Studieninformation mit Terminen und Uhrzeiten, wo sich dann die Ärzte bei Interesse bei uns zurückmelden. Aber tatsächlich ist es aktuell, ich habe jetzt gerade, während du das gesagt hast, Petra, darüber nachgedacht, die Einladung natürlich sehr formell formuliert. Mhm. Ein Studienthema, da steht ein Termin drin, da steht die Aufwandsentschädigung drin, da steht die Dauer drin und wo das Teststudio ist. Aber nicht diese weichen Punkte, irgendwie, dass sie versorgt sind, dass es vielleicht eine einfache Anreise gibt, dass wir vielleicht einen Parkplatz stellen können, warum wir das vor Ort machen wollen und müssen. Und ich glaube, wenn wir das stärker künftig in diese Erstansprache auch schon mit reinnehmen, gerade bei Studioprojekten, kann ein sehr guter Ansatz sein.
Genau, absolut. Und einen Punkt, ja, den muss ich leider erwähnen, auch wenn wir es wahrscheinlich schon mal wiederholt hatten in anderen Podcast-Folgen. Aber da müssen wir natürlich auch immer mit unseren Endkunden arbeiten, dass wir auch gutes Testmaterial haben. Ne? Also das ist leider auch bei einigen Studien so, dass wir so schlechtes Material testen und dann von den Ärzten das Feedback bekommen, Mensch, was Sie mir hier für einen Müll vorlegen. Und das darf einfach nicht so häufig passieren, ne? Weil das natürlich auch inhaltlich, die sind ja eingeladen als Spezialist, ja, man möchte ihre Facharztmeinung hören. Und wenn das dann Materialien sind, von denen sie überhaupt nichts halten, wird das echt schwierig, dann auch sie immer wieder zu motivieren. Das machen die 2-3 Mal. Und wenn sich das immer wiederholt, werden die auch irgendwann aufgrund der inhaltlichen wenig oder nicht Relevanz nicht mehr kommen.
Mhm. Genau. Und damit sind wir eigentlich dann schon beim vierten Thema, ne? Denn da sind wir auch alle gefragt, denn wir müssen in der Vermittlung mit unseren Kunden auch mal verstehen, was müssen Kunden denn neu lernen, ja, um auch die Motivation für persönliche Interviews zu steigern. Stefan, hast du da irgendeinen Anhaltspunkt? Ist das ein Punkt, der euch auch umtreibt?
Ja, wir hatten in diesem Jahr erstmals wieder das Gefühl, dass differenzierter abgewogen wird, jetzt auch bei Kunden, bei Endkunden, was der richtige Befragungswege ist oder die richtige Befragungsmethode. Wir hatten das Gefühl, dass in den Nachpandemiejahren online so die Default-Einstellung war. Man hat Online-Gruppen, man macht Online-Interviews und hat nicht jetzt nochmal bewertet, ist es vielleicht sinnvoller, aus welchen Gründen auch immer, weil das Testmaterial besser zu präsentieren ist, weil vielleicht eine bessere Gruppendynamik, eine bessere Gesprächssituation entsteht, so ein Interview oder eine Diskussion im Studio zu machen. Und ich oder wir haben dieses Jahr erstmals den Eindruck, dass das in 2024 ein bisschen anders war, so ein Umdenken schon ein bisschen stattfindet, wieder differenzierter und auch wieder mehr ins Studio kommt. Und ich glaube, das müssen Kunden vielleicht auch wieder neu lernen, dass so Projekte natürlich auch eine andere Logistik erfordern. Man muss Reise planen, man muss sich die ganzen Tage frei halten, was so bei Online nicht notwendig ist. Und das ist wahrscheinlich so ein Punkt, den auch Endkunden neu lernen müssen oder den wir als Marktforscher im Teststudio über euch, die Institute, dann versuchen irgendwie nochmal an den Endkunden zu vermitteln.
Ja, und wir müssen es natürlich an den Endkunden vermitteln, ne? Wir müssen immer wieder nachfragen. Wenn du, lieber Kunde, Teststudio planst, wo ist für dich tatsächlich der Mehrwert? Ja? Welche Forschungsinhalte kannst du auf keinem anderen Weg erhalten? Was können wir und dürfen wir den Teilnehmenden, die wir dann einladen wollen zum Interview, dann auch erzählen? Ja? Es reicht, genauso wie du gesagt hast, es reicht nicht mehr zu sagen, wir führen ein Interview zum Thema Colitis ulcerosa durch. Ja, toll. Und? Na, was soll ich da als Experte beitragen? Und das ist das Thema Wertschätzung, wo ich wirklich glaube, dass die Kunden in ihren Blasen, ja, der eigenen Projekte, der eigenen Verantwortlichkeiten, die stehen tierisch unter Strom und sehr stark unter Stress. Das sehe ich alles. Aber dieser Moment auch mal an diejenigen zu denken, die sie befragen wollen, die sie letztendlich brauchen, ja, damit sie ihre Entscheidungen treffen können. Diese Wertschätzung, die geht für meine Begriffe ein bisschen unter und die müssen wir wieder stärken.
Ja, absolut. Stimme ich dir vollkommen zu. Ja, und last but not least ist natürlich auch ein Riesenthema, was wir hier noch angehen wollen, ist aber auch spannend, auch mit den aktuellen Entwicklungen. Was kann das Teststudio denn gegebenenfalls ändern oder neu lernen? Wir haben ja so ein paar Aspekte, Stefan, haben wir ja schon angesprochen, Thema Catering, Thema Parkplätze. Ja. Darüber hinaus, gibt es Dinge, die euch da noch umtreiben?
Ja, ich glaube, per Definition ist ja das Teststudio eine kontrollierte Umgebung für das Testen von Produkten und Dienstleistungen. Und ich finde, das klingt da irgendwie auch sehr steril. Es ist irgendwie so wie so ein Labor, wo dann irgendwie Gut, wir haben jetzt keine sozusagen Testtiere oder Versuchskaninchen, sondern Befragte, aber das, du hast gerade das Thema Wertschätzung angesprochen, ja, das fließt damit rein, aber vielleicht muss man das Teststudio mehr als Ort der Begegnung verstehen, wo eben Kunden mit ihren Kunden zusammenkommen und lernen können und entsprechend die Atmosphäre auch so schaffen. Das kann vielleicht dann auch mal ein Setting sein, wo man nicht am Konferenztisch sitzt, sondern vielleicht in bequemer Befragungsatmosphäre. Wir haben hier in Frankfurt bei Quotapoint auch so ein sogenanntes Wohnzimmer, wo es auch nur, wo es jetzt keinen formellen Konferenztisch gibt, sondern so eine Art Couchtisch, genau, wo man bequemere Stühle hat. Das kann vielleicht auch nochmal eine andere Wirkung auf dem Arzt haben, eine andere Gesprächsatmosphäre schaffen, als so dieses Sterile. Es kann das Catering sein, das du gerade angesprochen hast. Es kann auch sein, dass man, und da hatten wir kürzlich ein Projekt, dass Kunden und Endkunden das Studio als Begegnungsstätte nutzen. Also wir hatten ein Projekt, Kunden und Endkunden waren bei uns im Studio, die Interviews waren remote, aber es wurde als Arbeitsplatz genutzt, dass man fokussiert arbeiten konnte, man konnte die Konzepte weiterentwickeln, man konnte sich zwischen den Interviews briefen und debriefen und die Befragten waren in dem Fall remote zugeschaltet. Moderator war auch im Studio. Also auch sowas kann man irgendwie neu denken und Studio nochmal anders interpretieren und nutzen.
Ja, genau, die Technik, die du auch gerade angesprochen hast, ne, dass man eben auch diese Möglichkeiten nutzt, einfach variabler ist in dem Ganzen.
Genau. Wir haben doch dieses schöne Wort Hybrid, ne? Alles muss doch jetzt Hybrid sein.
Nein, nicht unbedingt, aber dass man so als Workspace dann letzten Endes auch nutzt, ja, ne, hat sich ja auch in den letzten Jahren kristallisiert. Ich meine, natürlich gibt's auch viele Räumlichkeiten, die mittlerweile wieder leer stehen. Aber Petra hatte da ja auch so eine Idee und das geht im Prinzip in diese Richtung, ja, was du gerade sagst, ja, Stefan, ne?
Also was mir aufgefallen ist, ich spitze es jetzt auch mal ein bisschen zu, ja. Aber was mir nach der Pandemie aufgefallen ist, dass ich das Gefühl hatte, die Teststudios sind in einen Dornröschenschlaf verfallen und haben viele ihrer Kernkompetenzen verlernt, ja. Wie bewirte ich Gäste? Wie bin ich Gastgeber, ja? Ganz viele ad hoc angelernte Servicekräfte, die von Marktforschung keine Ahnung haben, die man briefen muss, was Datenschutz anbelangt, ja? Die durch die Räume rennen und einfach Namen von Teilnehmern rausposaunen, ja? Weil sie es einfach, sie sind nicht geschult. Das heißt, man hatte so den Eindruck, dass wir als Moderatorinnen, wenn wir dann im Teststudio sind, dann auch noch all das andere abfangen müssen. Wir müssen uns darum kümmern, dass der Service läuft, ja, dass die Technik läuft, dass der Datenschutz eingehalten wird und dass die Räume bequem sind, dass es gemütlich ist. Wie oft renne ich noch hinterher und decke dann den Tisch? Die Tische sind auch nicht mehr so schön gedeckt wie früher, ja. Wir haben das inzwischen amerikanisiert. Da steht eine Flasche Wasser und ein Glas, ja. Und das kann einfach nicht sein, ja. Also wir haben da Stück für Stück so viel rausgenommen. Und ich habe ehrlich gesagt letzte Woche dann so gedacht, verdammt nochmal, Teststudio, gerade wo ich das auch gehört habe von diesem Zusammenschluss, ne, das ist ja eine gute Idee, das zeigt ja zumindest, dass da ein Denken angesetzt hat. Aber es ändert sich nichts fundamental. Und ich würde mir eigentlich sogar wünschen, dass wir eine hotelähnliche Einrichtung haben, an der wir uns alle beteiligen und die dann gemeinsam finanzieren. Ja, aber wo dieser Service-Gedanke, die Wohlfühlatmosphäre wieder im Vordergrund steht und wir tatsächlich Ressourcen gemeinsam nutzen, weil das sehe ich hier ehrlich gesagt noch nicht so sehr, also nicht so konsequent, wie ich es mir vielleicht wünschen würde.
Ja, da hast du recht. Das ist tatsächlich, sagen wir, durch Corona natürlich im Studio auch viel verloren gegangen. Das beginnt beim Personal, das man vielleicht verloren hat. Das beginnt aber auch vielleicht bei gewissen Selbstverständlichkeiten und Prozessen und Abläufen oder allein beim Catering. Man musste Corona-bedingt auch das Catering ganz anders strukturieren und hat dann vielleicht, genau, auch gelernt, das geht ja auch mit zu wenig und auch mit sehr abgespeckten und hat es dann sozusagen nach Corona auch nicht mehr so hochgefahren und hat vielleicht so sein eigenes Denken ein bisschen verändert. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man, sagen wir, diesen Service-Gedanken wieder stärkt. Und gerade vor Corona war ja Service und die Betreuung im Studio eine Differenzierungsmöglichkeit für den Studiobetreiber. Genau. Weil die Räume an sich sind bei vielen Studios vielleicht vergleichbar, identisch, da sind die Tische mal braun, beim anderen sind sie weiß und beim einen sind sie eckig und beim anderen sind sie rund. Aber der Service vor Ort, dass ihr euch als Marktforscher aufs Forschen konzentrieren könnt und nicht Gedanken machen müsst, ist der Datenschutz eingehalten, läuft die Aufzeichnung und sind meine Kunden gut versorgt und haben die das ordentliche Catering. Und das sehe ich genau als unsere Aufgabe im Studio an, dass wir das leisten, sodass ihr den Kopf frei habt und das nicht im Hinterkopf noch mit 5 andere Punkte mitlaufen. Und ich glaube, da, das ist was, würde ich sagen, haben wir bei Quotapoint schon im Kopf, aber es ist ein stetiger Prozess, das auch immer wieder Mitarbeitern, neuen Mitarbeitern immer wieder nahe zu bringen, immer wieder nachzusteuern und das Ganze irgendwie zu schärfen.
Und du hast völlig recht, es ist auch ein Mittel, ein Weg für euch zur Abgrenzung. Ja? Es gibt zum Beispiel ein Studio, die haben diese Signature, wie man so schön neudeutsch sagt. Wenn du kommst als Kunde, kriegst du ein Glas frisch gepressten Orangensaft. In jedem Studio. Ja? Ungefragt. Du weißt es schon. Mittlerweile freue ich mich drauf, weil ich es abgespeichert habe. Ja? Oder sie haben den eigenen Koch eingestellt, ja? Der dieses von Menükarten bestellen, ja, was ja oft so lästig ist und dann auch nur bedingt funktioniert oder dann in diesem Einmalgeschirr dann lieblos hingeworfen wird, anstatt es umzudekorieren auf Teller und. Na, also auch da kann man ganz viel falsch machen. Aber es ist tatsächlich so ein Signature, was ich auch attraktiv finde. Es ist auch wieder nur so ein winziges, kleines Bausteinchen, aber es ist schön.
Ja, und es sind auch manchmal so die individuellen Kleinigkeiten. Wir haben einen Kunden, wenn er das vielleicht hört, muss er schmunzeln. Der erwartet immer ein paar Kopierpapierblätter und einen Tacker an dem Moderationsplatz, wenn er kommt. Und das sind so Dinge, die müssen wir eben dann auch aufnehmen, weil er muss dann eben noch Dinge tackern, braucht er für seine Vorbereitung. Und wenn das natürlich schon bereitsteht, ist das für ihn einfach schön und er fühlt sich irgendwie ernst genommen, wahrgenommen und hat natürlich auch seine Arbeit leichter. Und das sind die Dinge, auf die wir achten müssen und die wir auch intern im Team dann transportieren müssen für die Projekte und dann den Mitarbeitern vermitteln in der Vorbereitung von so einer Studie.
Ja, genau. Und das ist Wertschätzung und das bleibt hängen. Ja, wie wir in den vielen Studien, wenn wir unsere Kunden nach Jahren wiedersehen, die erinnern sich nicht an die Projekte, die erinnern sich daran, dass sie mit den Currywurst essen waren. Die erinnern sich an das Glas Orangensaft oder was der Koch da Leckeres für dich gekocht hat, weil dieses eine Interview ausgefallen ist, was total blöd war, aber was dann nicht mehr ganz so schlimm war, ja, weil man betreut wurde, weil man einfach jetzt ein leckeres, frisch gekochtes Essen dastehen hatte. Ne?
Ja, ich sage immer, die Rekrutierung ist sicherlich in so einem Projekt das Wichtigste. Und wenn die Rekrutierung nicht gut ist, dann kann der Service so gut sein, dann können wir das tollste Sushi oder den tollsten O-Saft pressen, das wird dann sozusagen das andere nicht mehr wettmachen. Aber ich glaube, beides spielt zusammen. Wenn jetzt die Rekrutierung gut ist, aber der Service schlecht, dann passt es auch nicht zusammen. Also ich glaube, die Rekrutierung ist wahrscheinlich die Sahne und dann der Service ist die Kirsche auf der Sahne und beides muss eben zusammenpassen.
Ja, was nehmen wir als Fazit? Wir müssen langsam zum Ende kommen.
Petra, aber eine Frage hätte ich noch und zwar an dich, Stefan, denn jetzt ist ja auch im Newsletter und in den anderen Medien durch die Presse gegangen, dass es ja einen Zusammenschluss von mehreren Teststudios gab und zwar von Förster und Thelen und den Herzog und Glaser Teststudios zur HGT Teststudio GmbH, glaube ich. Stefan, was ist dein Eindruck von diesem Zusammenschluss?
Ja, ich habe das ja auch, glaube ich, unwesentlich früher erfahren als ihr. Wir wurden, sagen wir, unter Kollegen, wir haben einen regelmäßigen Austausch. Wir sind da auch, sagen wir, in dem VDDT, dem Verband der Deutschen Teststudios, zusammen organisiert. Haben das, glaube ich, einen Tag vor der Veröffentlichung erfahren. Ich finde es einen spannenden Zusammenschluss. Natürlich schon was jetzt irgendwie erwartbar war, dass es zu einer Konsolidierung kommt im Studiobereich. Wobei, ob das jetzt eine echte Konsolidierung ist, wird man sehen müssen, weil rein von den Flächen gibt es, glaube ich, zwei Studios in dem ganzen Netzwerk oder zwei Städte, wo es irgendwie Studio-Dubletten gibt. Also ist es vielleicht nicht so, dass man sagt, man hat jetzt irgendwie 10 Studios und jeder hat 5 Studios in den gleichlautenden Städten und man fügt das zusammen. Ist vielleicht ein notwendiger Prozess in der Studiobranche, um einfach Kosten auch konsolidieren zu können, Prozesse zu konsolidieren zu können. Mich hat es überrascht, tatsächlich irgendwie, dass die beiden Anbieter zusammenkamen. Ich habe jetzt keine, sagen wir so, ich sehe jetzt, wenn ich das für Quotapoint betrachte, macht es mir jetzt keine Sorge. Ich glaube, sagen wir, da wird ein Anbieter stärker. Aber ich habe jetzt so die letzten 20, 25 Jahre immer so ein bisschen mit der Einstellung verbracht, dass wir jetzt weniger auf die Konkurrenz schauen müssen, sondern gucken, dass wir irgendwie einen guten Job machen, guten Service bieten, unsere Ideen irgendwie weiterentwickeln. Und da haben wir damals noch so viele Ideen bei Quotapoint für die nächsten Jahre, dass man da jetzt nicht bange ist. Aber ja, ein interessanter Zusammenschluss. Vielleicht aber auch zweier ungleicher Partner. Mal bin gespannt, wie die sich zusammenfinden.
Also so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, habe ich für mich positiv mitgenommen, dass ich glaube, dass sie was gelernt haben. Weil das, was das Ganze wirklich zum Fliegen bringen kann, ist, dass sie Personalressourcen bündeln und hier wirklich wieder professionelle Servicekräfte ausbilden, die sie dann flexibel einsetzen können. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir zeigt, da ist mehr im Gange, als jetzt zu versuchen, wirtschaftlich was auf die Beine zu stellen und das gemeinsam auf die Beine zu stellen und zu konsolidieren, sondern tatsächlich hier auch an dem Punkt anzusetzen, wo wir uns heute drüber unterhalten haben.
Ja, absolut.
Ja, vielen Dank. Es bleibt spannend.
Ja, ich meine, wir könnten noch ewig weiterschwätzen. Machen wir vielleicht nachher gleich beim Mittagessen mal gucken.
Sehr gerne.
Ansonsten, Petra, lieben Dank, Stefan. War eine schöne Zeit hier beim Lothar wieder.
Ja, also ich kann mich auch nur bedanken, Stefan. Vielen, vielen Dank, dass du angereist bist.
Ja, ich sage danke, dass ich heute hier sein durfte. Für mich tatsächlich das erste Mal in einem Tonstudio und habe mich sehr gefreut, dass ich euer Gast sein durfte heute.
Ja, und wie immer möchten wir natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit geben, uns Ihre Erfahrungen zu schildern. Lasst uns doch in den Austausch kommen, ja? Und gebt uns vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Geheimtipp weiter, den ihr habt, wie wir persönliche Befragungen wieder attraktiver machen können. Erzählen Sie uns also Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung im Jazzstudio. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes.
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.